Cheers. Cheers.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr so fleißig unseren Podcast hört. Und hör mal, es ist ja immer Luft nach oben.
Immer.
Und deshalb haben wir ein paar Feedback-Fragen für euch vorbereitet.
Wir wollen Cheers einfach noch toller machen. Und deshalb bitten wir euch, nehmt an unserer Umfrage teil. Ihr tauscht also ein paar Minuten eurer Zeit in ganz, ganz viel Weinwissen. Uns interessiert zum Beispiel...
Welche Themen mögt ihr am meisten? Wollt ihr mehr Gäste bei uns im Podcast haben? Und was können wir sonst noch optimieren?
Ja, und ihr könnt natürlich auch was gewinnen. 3 AirPods Pro warten auf euch. Den Link zur Umfrage, den findet ihr in den Shownotes. Und die Teilnahmebedingungen, die gibt's auf unserer Website.
Ja, ich würde da ja auch gerne dran
teilnehmen. Nein. Jetzt geht's los mit eurem Lieblingspodcast.
Cheers.
Heute verreisen wir wieder.
Ja.
Wir verreisen ins älteste Land Europas, in das Korkland Nummer 1. Dort gibt's einen der Top-Surf-Spots der Welt. Nazaré heißt er. Mit Wellenhöhen mit bis diesen, 30 Metern und
mit
mehr.
Mit diesen Riesenwellen.
Ja, die sie mit dem Jetski ziehen sie dann da rein und völlig irre.
Ihr hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
Ich sehe das immer auf Freaky Instagram, Mickey. Das sind so diese richtig krass gehypten Kurzvideos. Ja.
Wohin geht's?
Portugal!
Richtig, nach Portugal.
Portugal.
Aber vorher wollen wir erstmal anstoßen.
Ja, achso, Wein der Woche.
Nee, ja, doch.
Der Wein der Woche.
Auch beim Wein der Woche bleiben wir heute in Portugal. Im Glas haben wir nämlich einen roten Portwein. Das sage ich deshalb, weil es gibt natürlich auch weißen und Rosé. Portwein. Kurz auch Port ist ein süßer, gespritteter Wein aus dem Norden Portugals, also aus dem Douro-Gebiet und ist süß. In dem Fall, wie gesagt, rot. Sind verschiedene autochthone Rebsorten in der Regel drin. Also es ist im Normalfall ein Verschnitt. Und wir haben da eine sehr ausführliche Folge auch zu gemacht, nämlich Folge 13. Also für alle, die noch ein bisschen hier mehr in das Thema abdriften möchten, können sich da nochmal reinklicken. Ja, und ganz typisch, so jetzt gerade für diesen roten Einstiegstorni, also der heißt Astrada Tawny Port. Das heißt so ein bisschen dieses Himbeerige in der Nase, vielleicht auch ein bisschen Brombeere, so ein bisschen Zimt hat er auch. Ich finde auch so leicht schokoladig. Aber ich sage erstmal Cheers.
Ja.
Und ganz wichtig.
Cheers.
Ich glaube, das wird auch oft falsch gemacht. Wir haben den jetzt auch gekühlt im Glas. Also ich würde den unter keinen Umständen warm servieren.
Das wollte ich gerade fragen. Das ist doch schwer zu ertragen.
Das macht
oder?
In der Hitze da auch wenig Spaß, glaube ich. Ja.
So.
Und wir sind heute aber nicht alleine, weil ich finde, Portugal ist irgendwie kein einfaches Thema.
Nee.
A, weil ich der Sprache nicht mächtig bin und ich die Namen da alle ausspreche wie so ein kleines Kind, was gerade in die Schule gegangen ist.
B, weil du auch noch nicht so oft da warst.
Nee, ich habe es bis nach Porto geschafft. Du?
Ich war schon mal da, ist aber schon verdammt lange her. Mhm. Da war ich 5, glaube ich, mit 5. Kommen wir, das stoßen nochmal an.
Ja, cheers.
Ja, cheers.
Ja, cheers.
Getarnt mal wieder als Reisepodcast mit Gästin. Es dreht sich um Wein und Portugal. Und mit dabei ist eine Frau, eine außergewöhnliche Sommelier. Es ist die beste Portugals. Und sie ist echte Europäerin. Sie ist geboren in Portugal. Sie ist auch gewachsen und hat studiert in Paris. Und dann ist sie wegen der Liebe nach Hamburg gezogen. Und inzwischen ist sie an der Mosel gelandet. Und da arbeitet sie aktuell bei einem Weingut. Und ja, sie macht noch ganz viel Beratung in Sachen Wein.
Und hat eine Wahnsinnskarriere hier aufs Parkett gelegt in der Gastronomie. Also die ist nicht von schlecht und älter.
Naja, ich meine, wenn man die beste Sommelier, Sommelier Portugals ist. Guck mal, die Lache hört man schon ein bisschen im Hintergrund.
Herzlich willkommen, Karin Patricio.
Danke,
schön,
liebe
dass du
Luch.
Heute da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, und schönen guten Tag, Jonas. Danke für die Intro.
Karin, kann man sagen, dass du sowas wie eine Weinbotschafterin Portugals bist?
Ja, ich würde das tatsächlich auch so sehen. Und so sieht das, glaube ich, auch Wines of Portugal tatsächlich.
Okay, das heißt, du vertrittst Portugal.
Ja.
Team Portugal.
Sie.
Ich bin wahnsinnig froh, dass du dir heute die Zeit genommen hast, aus dem einfachen Grund, weil ich mich zwar in Portugal auskenne, ich es persönlich aber bis dato nur bis nach Porto geschafft habe und ich die Sprache unglaublich schwer finde obwohl ich weiß, dass Portugal so facettenreich ist, was die Landschaften angeht, was die Rebsorten angeht, was die Weinstile angeht. Und ich glaube, dass es vielen unserer HörerInnen genauso geht, weil sie Berührungspunkte haben mit dem Thema, weil sie vielleicht einfach die Rebsorten nicht kennen. Es gibt ja so viele autochthone Rebsorten und weil sie sich einfach nicht an das Thema rantrauen so richtig. Und deswegen finde ich es ganz großartig, dass du heute da bist und dass wir einfach eintauchen in das Thema Portugal und unsere Hörer und Hörerinnen an die Hand nehmen.
Ich freue mich auch sehr, dass du dich diesem Thema widmest, ehrlich gesagt.
Karin, es gibt so viele Weinanbaugebiete in Portugal, nämlich 14 an der Zahl. Wir werden uns einigen ein bisschen konkreter widmen, aber erstmal lass uns mal so ein bisschen die Lage Portugals einordnen, also geografisch. Welche Besonderheiten hat denn die geografische Lage grundsätzlich für den Weinbau in Portugal?
Also ich glaube, diese ganze Facettenreich ist natürlich, weil du verschiedene Klimazonen hast, ne? Natürlich viel wärmer in Alentejo und Algarve, dann kontinental in der Mitte, dann maritim auch. Mhm. Also das ist alles, die ganzen Böden sind sehr, sehr unterschiedlich, von vulkanischen Gesteine bis hin zu Schiefer, wie wir hier an der Mosel es kennen. Also es ist alles irgendwie Tofa, alles ist repräsentiert letztendlich, weil wir müssen auch nicht vergessen, dass wir bei den DOPs auch noch oder in der Weinregion auch noch Madeira und Azoren dazu zählen müssen. Auch dort wird Wein angebaut, sodass so eine Vielfalt an Terroir, an Böden und natürlich an Klimazonen hast.
Über Rebsorten sprechen wir auch noch. Ich würde jetzt aber mal erstmal mich hier um die Weinbaugröße Portugals kümmern. Wie groß ist denn die Rebfläche in Portugal und ja, wie viele Regionen gibt es im Detail? Du hast es gerade schon kurz angesprochen, dass wir auch noch die Inselgrüppchen dabei haben. Was haben wir denn so an Hektar? Also wie kann man es irgendwie in Vergleich setzen mit Deutschland? Also dass man irgendwie mal so weiß, was da Phase ist.
Also Deutschland ist ein wunderbares Land, nicht nur für tausend Sachen, sondern die haben ungefähr, haben wir in Deutschland 100.000 Hektar. So für mich ist es immer, wenn ich lerne über Länder, ist immer, wie oft Deutschland das ist. Und für so ein kleines Land wie Portugal, richtig. Wir sind zweimal Deutschland gerade. Also knapp 200.000 Hektar. Für so ein kleines Land. Aha. Das bedeutet, dass du wirklich überall Wein finden kannst oder Rebflächen so finden kannst. Zweimal Deutschland.
200.000 Hektar ist eine Menge.
Zweimal Deutschland. Und wenn du überlegst, das ist in Europa Platz 4. Ne? Also du hast Spanien am größten, dann kommt Frankreich, Spanien, glaube ich, tatsächlich. Und dann kommt schon Portugal mit so einem kleinen Land.
Und wie viele, also wir haben 200.000 Hektar, also die Rebfläche ist doppelt so groß wie in Deutschland. Und wie viele Regionen haben wir?
Wir haben 14 Regionen und 31 DOPs. Also wie du das so kennst, wie in Frankreich DOCs. Ne? Also
das sind quasi geschützte Regionen.
Genau. Ja.
Bevor wir uns jetzt aber einigen Regionen im Detail widmen, habe ich mir gedacht, dass wir jetzt doch nochmal einen Sprung im Grunde genommen vormachen und erstmal über die Rebsorten sprechen. Weil wenn Karin uns gleich erklärt, welche Region für welche Rebsorte besonders bekannt ist, dann haben wir irgendwie, verlieren wir so ein bisschen den Faden, weil wir halt eben eine unfassbar große Diversität in Portugal haben an autochthonen Rebsorten. Und diese Namen sind mitunter vielleicht geläufig, aber ich glaube eher nicht. Und deshalb lass uns doch mal bei Weiß anfangen. Ich habe jetzt mir einfach mal so die wichtigsten rausgeschrieben. Die fünf wichtigsten. Fangen wir doch einfach mal mit Alvarinho an. Ist das eine mit der wichtigsten Rebsorten?
Ja, es ist. Also da hast du sehr, sehr gut recherchiert, wie immer, Lu. Alvarinho, ich vergleiche das auch in der Reife tatsächlich mit Riesling. Du hast eine hohe Säure, das sind immer sehr frische Weine, die sehr, sehr gut den Terroir widerspiegeln. Klar, es ist auch ein guter Partner, um irgendwelche Cuvées zu erstellen, aber Alvarinho an sich bringt für mich immer Mineralität, sehr viel Säure und es ist immer etwas leichter. Und mit der Reife kriegst du tatsächlich sehr viel Ähnlichkeit mit Riesling auch tatsächlich, ja.
dann bin ich gestolpert über Arinto. Ich glaube, weil es auch vielleicht auch von der Menge halt auch, also eigentlich überall in Portugal vertreten ist, oder liege ich da falsch?
Nee, du liegst völlig richtig. Tatsächlich, also viele Leute denken Arinto an wieder Vinhoverde, also wieder im Norden Portugals, durch diese Frisch auch. Obwohl ich finde, Arinto hat ein bisschen mehr Körper vielleicht. Und auch ein bisschen geht er ein bisschen manchmal zu diesen würzige und ein bisschen mandelige.
Dann Encruzado ist, ja, ich glaube, gilt als eine der besten weißen Rebsorten Portugals. Was ist
so besonders,
an dieser Rebsorte?
Sie kommt aus Portugal. Nein, Encruzado ist, kannst du auch überall ein bisschen finden, Jonas, aber die beste Ecke dort ist natürlich im Daum. Und Encruzado würde ich so, wenn man noch nie Berührung hatte, sehr stark mit Chardonnay vergleichen. Mhm. Von der Säurestruktur her, für auch wie man die am besten auf die Flasche bringt, spricht eine leichte Maischestandzeit, dass man schön mit Barrique oder Holz arbeiten sollte oder tut. Das meistens hat das BSA gemacht. Es hat sehr, sehr viel auch Sensorik, sehr viel Ähnlichkeit mit Chardonnay. Und das reift auch ähnlich wie Chardonnay. Und da hast du wunderschöne Beispiele im Daum. Weil Daum ist eine Region, die über fast bis 1000 Meter hoch geht. Du bist direkt Serra da Estrela. Das ist das einzige Gebirge, was Portugal hat.
Wie ist es denn gerade in Portugal? Hat man mehr Weißweine und Rotweine, die eine Cuvée sind, also ein Verschnitt aus mehreren autochthonen Rebsorten, oder ist es ganz klar rebsortenmäßig etikettiert? Also Albarinho steht drauf, Arinto steht drauf. Weiß man sofort, was drin ist, oder ist eher Cuvée?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist tatsächlich nach wie vor mehr Cuvées. Wir sind ein Land des Verschnittes sozusagen. Oder du hast es wie in Österreich ganz oft diese alte Weinberge, gemischter Satz, wo 50, 60 verschiedenen Rebsorten zusammenwachsen, werden zusammengelesen, spannend, der Wein gemacht, fertig aus der Maus. Da weiß teilweise der Winzer selber nicht, was drin ist.
Ach, krass, okay.
Und generell wird viel. Aber du merkst diese Bewegung durch auch den internationalen Markt und die Nachfrage, dass viel mehr jetzt, viel, viel mehr Winzer sich mit Mono...
mit einzelnen Rebsorten.
Genau, danke schön.
Ja, nee, alles gut.
Mono war heute.
Ich hänge ja manchmal selber rum.
Genau.
Karin, an dich die Frage. Ist Portugal eigentlich eher ein Weißweinland oder ein Rotweinland?
Sehr gute Zwischenfrage.
Rotweinland. Aber mittlerweile, also die Portugiesen trinken viel mehr Rotwein, auch traditionell, und das wird immer, aber mittlerweile durch die Nachfrage natürlich ändert sich das mehr, das langsam viel mehr Weißwein, das ist...
Und es gibt über, also wir widmen uns heute diesem Thema Rebsorten schon intensiver als vielleicht in anderen Folgen. Es gibt über, korrige mich, 250 verschiedene Rebsorten?
Ja, autochthone.
Das ist so crazy.
Ja. Ich meine, das ist ja völlig krass.
Das ist komplett krass. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen angasen.
Ja. Da kannst du gar nicht anders als gemischten Satz herzustellen, sozusagen.
Richtig, also, Jonas.
Machen. Da wächst ja alles durcheinander, dann einfach rein und ab geht die Post.
Genau.
Jetzt hier, drop die nächste Rebsorte, Jonas.
Wollen wir mal was Rotes machen?
Ja. Nein, ich muss noch die eine, die sehe ich nämlich ganz oft auf Etiketten. Boah, ist richtig wild. Die heißt eigentlich so wie ich, Lureiro.
Oh, das ist eine super Rebsorte.
Ja, siehst du wohl. Guck mal hier. Als hätte ich hier mich auf die Folge vorbereitet.
Genau, das ist eine super Rebsorte. Auch aus dem Vinho Verde, was du rausgesucht hast. Die, wie ihr Name schon sagt, sehr viel in diesen Lorbeerblätter-Aromatik geht. Also Loureiro ist der, weißt du, der Busch von
Lorbeer.
Ja. Lorbeerblätter. Ja.
Lorbeerblätter.
Super florale Rebsorte mit eine moderate Säure, die aber sehr viel Struktur und sehr, sehr spannende Weine hergeben. Und da ist die beste Unterregion in Vinho Verde dafür die Lima.
Ah, Lima. Mhm. Lima. Ja. Im Fluss, ne?
Ja.
Nördliches Vinho Verde-Gebiet.
Sie.
So, es gibt noch ganz viele andere, haben wir eben gesprochen.
Ja, Malvasina, Fina, Moscatelde, ich kann die ganzen Rebsorten.
Ja, Moscatelde ist auch sehr wichtig.
Ja, Trejadura und wie sie alle heißen. Es gibt etliche, aber der Jonas will angasen, der möchte jetzt weiter mit Rot machen.
Go.
Ja, und zwar, lass uns mal sprechen über die Rebsorte, die in Spanien als Tempranillo bekannt ist.
Ja, das ist bei uns natürlich.
Wie heißt sie in Portugal?
Tinta Roriz oder Aragonés?
Genau, Tinta Roriz ist so die Koseform sozusagen.
Tinta Roriz ist im Norden und Aragonés eher im Süden.
Also für alle, die jetzt dezent irritiert irgendwie da an der Lautsprecherbox hängen, es gibt für Tempranillo unfassbar viele Synonyme. Und allein in Portugal gibt es ja offensichtlich auch schon zwei, das wusstest du ja.
In Portugal ja wichtige Rebsorte Tintao Rich, das ist der Name im Douro-Tal zum Beispiel. Und sonst im Rest der, ja, des Landes wird es eher Aragonés genannt.
Aber jetzt kommen wir noch auf eine meiner absoluten Lieblingsrebsorten zu sprechen, nämlich Baga, finde ich richtig genial.
Jo.
Und du so, ja, nee, aus dem Bairrada oder erzähl mal hier. Baga finde ich eigentlich ganz lässig.
Ja, schön. Also an alle Zuhörer, wir haben diese Folge nicht mal vorbereitet mit Lou. Und das ist wahnsinnig. Ich freue mich, weil du sprichst genau Themen, die mich wirklich sehr begeistern. Baga ist für mich eine der größten Rotweinrebsorten in Portugal, die ganz oft vergessen wird überall, was ich nicht verstehe. Und für alle, die noch nie Berührung mit Baga hatten, ich würde das ganz klar mit Nebbiolo vergleichen. Also im jungen Jahr super hohe Tannine, super hohe Säure, wenn sie auch klassisch ausgebaut sind und nicht so in diesen fruchtigere Variante. Mhm. Aber mit der Reife, wenn du die Chance hast, wenn du durch Lissabon in alten Weinläden schlenderst oder einen von deinen Zuhörern einfach nur Baga sehen aus dem 80er, 90er, einfach greifen. Ja. Und das ist ein unfassbar tolles Erlebnis. Und in ein Blind Tasting, das bringe ich super gerne als Piraten mit, wenn man Piemont verkostet, weil es unfassbar ähnlich ist. Also diesen Baga und Nebbiolo haben sehr viel Ähnlichkeit, wenn die jung sind, mit hoher Säure, hohe Tannine, und wenn sie reifen, genauso. Das geht immer in diese Eleganz und dann ein bisschen so dieses Waldböden und so. Das ist unfassbar cool und diese Trüffelaromatik und so.
Und jetzt hattest du eben gesagt, und dann sind wir auch fertig mit dem Rebsortenthema, ja, bevor sich hier irgendjemand langweilt. Du hattest gesagt, Tempranillo, Tintajoris ist der Stolz, eigentlich der Spanier, euer Stolz, der Stolz Portugals ist die Touriga Nacional. Sie. So, jetzt hau mal einen raus hier.
Genau.
Hier mit der, kann die
deshalb heißt sie auch national, glaube ich. Nee, yeah. Das ist eine großartige Rebsorte, tatsächlich auch eine, die ich mag. Alles gut in Portugal. Weil die hat unfassbar coole florale Aromatik. Das ist auch, ich liebe es alleine, also wenn die Weine nur Touriga Nacional sind oder auch in der Cuvée, das kennt man am meisten im Douro-Tal bei den ganzen Portweine und auch Stillweine dort. Du hast immer diese Violet, Veilchen.
Veilchen.
So, und das ist unfassbar, dass diese ganze floralen und diese Veilchen-Aromatik, grandiose Weine, grandiose Rebsorte.
Und die eine der wichtigsten, hattest du ja eh gerade schon angesprochen, für die Produktion von Portwein. Und jetzt, Jonas, jetzt
gehen wir mal in die Region Portugals, ne? Um uns mal so ein bisschen Bilder zu erzeugen. Erzähl uns noch mal was über Vinho Verde, über die Weinanbauregion. Was ist da so besonders und was prägt da den Wein? Und vor allen Dingen, wo befinden wir uns?
Ja, und wir haben jetzt so die wichtigsten, weil wir gesagt haben, wir können jetzt nicht alle 14 Regionen durchkauen.
Ja, das geht ja nicht.
Deswegen haben wir uns mit Karin auf 6, glaube ich, geeinigt, ja. Also, Ohrenspitzen, wir fangen an mit Vinho Verde.
Vinho Verde, die nördliche Region, wie du so siehst, haben wir vorhin schon angesprochen. Das Zuhause von Arinto, Trejadure, klar, Alvarinho und Loureiro. Hm. Ja, also Vinho Verde, da hat man ganz oft im Kopf vor 20, 30 Jahren diese preiswerte Buchsbeutel, Gatin oder Casal Garcia mit ein bisschen CO2, der Vinho Verde sozusagen mit verschiedenen Verschnitt, leicht Sommerwein aufmachen, ein bisschen Perlen fertig und Massenproduktion. Mhm. Davon sind wir natürlich, wird Casal Garcia immer noch, was weiß ich, Millionen und überall auf der Welt sehr gut getrunken. Aber am besten Vinho Verde ist, die heißt nicht Vinho Verde, weil der Wein, dass es ein grüner Wein ist oder die Traube unreif gelesen worden sind, sondern es ist tatsächlich die grünste Region Portugals, wo am meisten Wasser Fällen sind.
Ein Niederschlag meinst du?
Danke.
Ich war jetzt gerade bei gerade schon landschaftlich so mit Wasserfällen vorgestellt. Aber du meinst, verstehe, Niederschlag, der höchste Niederschlag.
Es regnet fast dort öfter als in London, das ist tatsächlich. Und es ist die grünste Region, deshalb Vinho Verde.
So, das liegt halt unter Galizien, ne?
Also ja,
das
ist unter, genau.
Okay,
also von Douro praktisch, von Douro, der Fluss bis Minho, das ist Vinho Verde. Und da ist es mit 9 Unterregionen, also 9 DOPs, du hast immer schöne Weißweine, frisch, ja.
Dann lass uns weitermachen mit der nächsten Region. Dir lag eine Region besonders am Herzen, nämlich Lissabon.
Ja. Und zwar, weil ich ein absoluter Lissabon-Fan bin. Also nicht nur für, ja, die Stadt ist für mich meine Perle. Und die Leute verreisen diese Region wahnsinnig. Und das ist eine ganz große Region tatsächlich, mit 9 Unterregionen, mit auch sehr viele kleine Mini-Regionen, die Geschichte oder von Tradition sehr hoch sind. Du hast da Colares. Das ist eine Region, wo die Reblaus auch nie wirklich gekommen ist. Also die ist da aber nicht aktiv. Und es ist total beeindruckend, weil du bist am Strand und dann hinter diesen Dünen hast du plötzlich diese Rebstöcke, die natürlich nicht höher gehen, sondern praktisch, weil so am Boden da wie Rampen, das ist total beeindruckend zu sehen.
Das ist ja crazy. Und da ist die am meisten dann direkt am Meer sozusagen.
Ja, ja.
Also das heißt, also du hast diese neuen Ursprungsbezeichnungen beziehungsweise Unterregionen, Colares, da hole ich nochmal ganz kurz aus, aber wirklich nur ganz kurz. Wir hatten schon mal drüber gesprochen, als ich die Reblaus-Katastrophe erklärt habe und hab dir gesagt, dass es Böden gibt, die einfach kein gutes Milieu hatten für das Überleben der Reblaus. Und da habe ich auch gesagt, dass das vornehmlich sandige Böden sind, fiel mir gerade ein. Das heißt, du hast in Colares wirklich so wurzelechte Reben noch.
Ja. Und das ist schon, also das sind auch Weine, die wahnsinnig gut reifen können.
Also Hauptrebsorten in Lissabon sind Arinto, Malvasia und Vital?
Vital ist auch gut, weil sie natürlich von den, ist nicht so empfindlich an Krankheiten, weißt?
Ah, okay.
Wir gehen ein bisschen weiter südlich, nicht so weit. Wir gehen ein bisschen mittiger ins Landesinnere, nach Alentejo, richtig?
Ja, sehr gut. Also Alentejo natürlich, ich glaube da, das ist, die Region ist riesig. Du hast, warte mal, ich konnte mir das nicht mal damals gut merken, Viertel Deutschland, also 25.000 circa Hektar.
Oh, wow.
Das ist schon, und da hast du alles, Granit, Schiest, Sandy Soils, Limestone, alles ist dort. Du hast 8 Unterregionen, aber das ist schon sehr heiß. Und vor allen Dingen, wenn du immer mehr Richtung dann spanische Grenze gehst, na klar. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Region, die früher auch weltweit vor 20, 30 Jahren, wenn die Leute den portugiesischen Wein nicht richtig kannten, die kannten 2, 3, klar, Douro-Teil durch Portwein, ne? Dann Vinho Verde durch diese leichte, perlende Weißwein, das war auch in den USA sehr, sehr hip, und Alentejo durch diese kräftigere Rotweine. Also jede Art mal Rotwein, weißt du, dann hast du natürlich diese Aragonese, du hast diese Trincadeira, Alicante Boucher, was alles Weine sind, die in der Cuvée extrem viel Farbe, ein bisschen Kraft.
Also alles, was man in Deutschland nicht hatte.
Genau.
Dichte,
nee, diese Jamie, weißt du, dieses,
Weine.
Diese Marmelade-mäßig, weißt
ja,
du, diese
ja, okay.
Jamie, was wir heutzutage nicht mehr so trinken, leicht süßlich auch tatsächlich, also mit sehr viel Extrakt.
Dann würde ich weitermachen, weil ich es spannend finde, bei Rada.
Ja. Das ist eine coole Region für Schaumweine. Die haben ganz viele Traditionen mit Schaumweinen.
Bin ich nämlich drüber gestolpert. Also nicht nur für Rotweine aus der Bargertraube, sondern auch für Schaumweine aus Barger.
Ja, also ganz viel. Also ich würde behaupten, dass fast alle Schaumweine, die du in der Hand hast von Portugal, die meisten kommen, oder die guten, die kommen alle aus der Beirada, weil es hat extrem viel Tradition, und zwar wegen dem Essen. Und zwar dort findest du ein von meinen Lieblingsportugiesisches Essen, und zwar kleine Baby-Spanferkel. Leitão. Das hat eine ganz große Tradition mit einer ganz großen Haut und innen total weich. Und durch diese Fette von der Haut, haben die Leute traditionell immer Spumante dazu getrunken, also Schaumwein.
Ach, okay, ja klar.
Daher
haben
kommt.
Wir ja schon mal gelernt. Ja.
Und dann haben die natürlich durch Bicalho, das ist die weiße Rebsorte, die dort eine große Rolle spielt, schön die Säure, und mittlerweile haben die auch tatsächlich Chardonnay und so eingepflanzt, und du hast sehr viele Schaumwein, tolle Beispiele tatsächlich. Aber das hat sehr viel Tradition. Du kannst ganz alte Schaumweine in alten Keller finden, die 20, 30, 40 Jahre alt sind.
Fancy, okay. Bei Rada, also Barger, aus der Barger-Traube nicht nur Rotwein oder Schaumwein, können wir uns merken. Also sehr große Tradition. Da sieht man auch mal wieder, what grows together, goes together.
Absolut.
Ne? Ja.
Und jetzt geht's nach Douro.
Ja, Daun ist auch um die 14.000, aber da so 7 Unterregionen, weil ja die Typografie halt anders ist. Ne? Du bist, das ist ein ganz alten, also das ist sehr Höhe bis 1.000 Meter, klar. Du hast kontinentalen Klima, aber auch maritim, weil du bist auch nicht so weit weg vom Atlantikküste. Das ist wirklich zum Wandern auch großartig. Und da ist natürlich die Rebsorte, die große Star dort ist Incruzado. Da hatten wir auch schon gesagt, also unsere portugiesischen Chardonnay. Aber auch das Jaén. Jaén, das ist in Spanien Mencia.
Ne? Aber J-A-E-N. Verstehe. Das ist Mencia.
Ja.
Ah, fancy. Okay, also können wir uns alle merken. Mencia, rote Rebsorte aus Spanien, heißt in Portugal Jaén, also Ja und ein E-N hinten dran.
Genau, Jaén. Ja.
So, jetzt gibt es noch eine Region, die rund um Porto, ne?
Für mich, also ich sag's immer wieder, für mich ist Douro-Tal eine der schönsten Weinregionen der Welt und nicht, weil meine Mama aus Portugal kommt, sondern das ist wirklich so. Das hat allerdings mit einer anderen, die für mich eine der schönsten Weinregionen der Welt ist, hier in Deutschland, die Mosel, auch sehr viel Ähnlichkeit, weil du hast sehr viel, du hast diese Höhe, du hast diese Terrassen, Weinbergen, du hast...
Ja, und ganz ehrlich, als ich das erste Mal in Porto war, wie breit ist denn bitte dieser Fluss?
Ja.
Also mit der Mosel, ehrlich gesagt, nicht so viel Gemeinsamkeiten, also was jetzt die Breite des Flüsschens angeht, sondern
die Region.
Eher mit dem Rhein, ne? Ja. Also es ist schon ein reißender Fluss im Grunde genommen und es ist sehr wild und irgendwie auch so zerklüftet und es hat mich auch sehr fasziniert. Und die Hauptrebsorten sind Tinta Barroca, Tinta Joris, Tinto Cao, Touriga Franca, Touriga Nacional, ist das richtig?
Ja. Ich finde, die Regionen sind sehr ähnlich, weil du hast diese Höhe, ne? Also diese Slopes. Mhm. Du hast auch Neigung bis zu 65%. Du hast überall, fast überall Schiefer, also genau wie an der Mosel. Und ich finde, du hast diese Ruhe, wenn du da in diesem Gebiet kommst. Auch wenn du in Pignon gehst, nach 20 Uhr legst du dich auf der Terrasse des Weinguts und es ist Stille. Das ist so genial. Und das hast du tatsächlich auch hier in der Mosel, diese langsame Mühle, die sich drehen.
Ja, man kann sich auf jeden Fall von Porto, ich habe das damals gleich, bin nach Porto geflogen, habe mir einen Mietwagen geschnappt und bin da einfach mal reingefahren. Und das ist echt schön. Und das ist irgendwie, Portugal hat irgendwie so einen ganz anderen Vibe. Auch wenn man dann, je tiefer man ins Tal reinfährt, dann gibt es überall so kleine Cafés. Also das ist alles so, ja, schon Mosel-Style. Das ist alles so ein bisschen altbacken. Und dann findet man mal einen Café. Und dann, es ist sehr anders, aber schön anders. Und du hast natürlich überall diese Lorbeer- und auch Eukalyptusbäume.
Absolut.
Ich weiß nicht, ich hab irgendwo mal eine Pipi-Pause gemacht, musste rechts ranfahren und dachte mir so, boah, das riecht aber schön hier, du bist ausgestiegen aus dem Auto. Überall Eukalyptusbäume, das ist echt der Wahnsinn, was das die Luft tränkt. Also das
Absolut.
Ist echt total faszinierend.
Absolut.
Karine, ich glaube, es gibt nur eine Lösung und das ist, dass wir schnell die Koffer packen und nach Portugal fliegen,
ja,
oder?
Das würde ich für sehr richtig halten.
Lass uns nochmal einen ganz kurzen Blick auf Etiketten werfen. Das wäre mir noch wichtig. Es gibt eine Bezeichnung auf den Etiketten, die heißt Garrafeira.
Mhm. Garrafeira ist witzig, weil es ist eigentlich ein Wort, wo man auch bezeichnet für einen Weinhandel. Also wenn du irgendwo durch die Straße gehst und siehst Garrafeira, dann weißt du, da kannst du ganz schnell Wein einkaufen. Aber es ist auch eine Zeichnung im Etikett von Reife, weil so wie du das auch in Spanien mit Reserva, Gran Reserva hast. Okay. Und Garrafeira ist für Rotwein 3 Jahre Minimum. Mhm. Und 2 davon Minimum im Fass und Minimum 1 in der Flasche. Und für Weißwein ist es 1 Jahr, Minimum davon 6 Monate in der Flasche. Genau.
Ah, okay,
also 3 Jahre und 1 Jahr. Und das ist aber Minimum immer.
Und dann haben wir noch Grande Reserva und Reserva. Da geht es auch um Alkohol, oder?
Genau, also Garrafeira oder Reserva haben ungefähr die gleichen, nee, nicht ungefähr, sondern die haben die gleichen Rules tatsächlich mit 3 Jahren und 1 Jahr. Und das ist ein wichtiger Aspekt, gut, dass du mich daran erinnerst, die müssen mindestens 0,5% mehr Alkohol haben als die das Weingesetz pro Region. Also sprich, wenn, keine Ahnung, eine Weingesetz sagt für DOP Douro musst du, keine Ahnung, 12,5 Alkoholminimum haben, dann müssen die Garrafeira oder Reserva Minimum 13 haben.
Ah, es ist auch richtig modern, ja, okay. Und dann haben wir noch den Begriff Colheita, das ist Jahrgang, also das Erntejahr, ne?
Genau.
Und dann haben wir noch Colheita, das sieht man auch oft, Tardía, das ist die Spätlese.
Genau, Spätlese, Collieta Tardia, also Late Harvest. Und Collieta, das wirst du aber am meisten immer finden im Dorotal tatsächlich. In Portwein-Ecke.
Ah, verstehe. Okay. Ja. Okay. Also das heißt, wir haben Weißwein, Rotwein, Roséwein, Schaumwein. Wir haben aber auch Madeira, haben wir schon eine Folge dazu gemacht. Und wir haben auch Portwein, haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht. Also nicht nur rebsortentechnisch sehr viel, seitig und divers, sondern halt eben auch, was die Stile angeht.
Genau, und auch im Fortified natürlich ist immer Madeira und Portwein ja die bekannteste, aber sehr wichtig auch, wenn du in der Nähe von Lissabon bist oder Jonas, Stubal, Muscatel de Stubal. Das ist eine ganz große Tradition auch, oder Carcavelos. Also du hast nicht nur Madeira und Portwein tatsächlich.
Hui, das habe ich viel zum Nachdenken auf jeden Fall.
Karin, das war toll. Vielen Dank für diese vielen Einblicke in Sachen Portugal, in Sachen Weinland Portugal und vor allen Dingen vielen Dank für diese Insider-Tipps. Also die Folge muss ich zweimal durchhören, um mir die ganzen Namen aufzuschreiben, um zu wissen, die Flasche musst du kaufen. Es führt kein Weg dran vorbei.
Genau, und ihr müsst nach Portugal fliegen. Da ist auch kein Weg daran vorbei.
Steht auf meiner Liste. Lissabon, hier, ich komme, zieht euch warm an.
Eine HörerInnen-Frage haben wir noch. Beziehungsweise Lu, du hast heute eine ganz spezielle Frage.
Ja, normalerweise haben wir ja immer Fragen aus der Community. Und ich dachte mir so, hey, ganz ehrlich, das ist unser Podcast. Ich
du bist jetzt Teil auch der Community.
Ja, ich bin auch Teil der Community. Ich stelle jetzt auch mal eine Frage. Und zwar möchte ich von dir wissen, 5 Gerichte, 5 typische portugiesische Gerichte. Fragenhagel, hier nicht lang rumdenken, weiß ich nicht, labern, sondern 5 Gerichte und der perfekte Wein dazu. Also 5 Kombinationen, die einfach richtig Sinn machen. Wir hatten ja eben schon Beirada und dem Schwein.
Mit deinem kleinen Lieblingsschwein an.
Erstes Gericht.
Also Litão Assado, das Litão da Beirada, das ist diese Spanferkelchen. Dazu natürlich ein super schönen Schaumwein von der Beirada von Filipe Pato. So, dann sehr traditionell gegrillte Sardinien direkt vom Meer auf dem Grill mit gekochte Kartoffeln und die machen immer so Zwiebeln dazu und grüne Bohnen, super. Dann,
das klingt so ein bisschen wie Matthias Hausfrau. Oder?
Ja, genau. Aber du bist am Strand, das Boot kommt, du kaufst deine Sardine und schmeißt einfach einen groben Salz, einfach nur grillen und dazu noch einen Salat von gegrillten Paprika, grünen Paprika.
Jetzt hat sie mich.
Und dazu gibt es auf jeden Fall eine Arinto de Bucelos. So.
Also ein Arinto.
Ja, dann sehr wichtig, Percebes. Das ist eher in Galicien auch zu finden und im Norden. Das findest du auch in Porto. Das ist diese kleinen Entenmuscheln, weißt du, die man so.
Ja.
Ach,
ja,
das
stimmt.
Ist genial.
Also, ich weiß, was du meinst.
Die sehen ganz furchtbar aus, aber das ist einfach nur Jod. Das ist richtig genial. Das ist das Erste, was ich haben will, wenn ich da lande in Porto oder in Lissabon, in Gaveto. Und dazu geht einfach nur ein Alvarinho von Soaliero, relativ jung. Dann finde ich sehr traditionell auch Arroz de Pato. Das ist ein Entenreis. Mhm. Also, wo sie das Fleisch so ein bisschen wie konfieren und dann wie ein Paella mit Ente. Das trinke ich immer mit einem gereiften Baga. Also, am besten kannst du Rich Pinto nehmen. Mindestens 15 Jahre alt. So der Wein. Bitte nicht den Reis. Und, okay, das. Oh, und Bacalhau Brasch. Super wichtig.
Was?
Das ist Stockfisch.
Bacalhau
Brasch. Okay. Es gibt in Portugal 365 Rezepte, Minimum. Also eine gute
für
Hausfrau sagt,
eins.
Es gibt so viele Rezepte, wie es Tage gibt. Mhm. Von Bacalhau. Bacalhau kannst du von morgens bis abends in Portugal essen und solltest du auch. Und Bacalhau Brasch ist einfach mein Lieblingsrezept. Das ist dann einfach der Stockfisch mit Eistich und Oliven und super cool. Und das trinke ich unfassbar gerne mit einem Encruzado tatsächlich.
Hol mich nochmal ganz kurz ab. Encruzado ist der Chardonnay.
Yes.
Der Chardonnay Portugals. Guck mal, ich hab aufgepasst.
Das ist richtig, richtig gut. Oder mit Bicalhau. So, habe ich alles? An Sardinen, zack, zack.
Ja. Puh, so, damit habe ich jetzt auch ein bisschen Hunger und Durst, vor allen Dingen auf
Näher
so ein frisch
kommt man nicht
Bier.
Dran, würde ich sagen. Näher kommt man nicht ran. Karin, vielen, vielen lieben Dank.
Bitte, bitte. Ich habe zu danken.
Miss Portugal.
Ich glaube, das ist eine großartige Folge geworden mit ganz viel Insiderwissen. Ich meine, wie auch anders. Ganz, ganz lieben Dank. Ich glaube, ich habe mich jetzt zum 20.000 Mal bedankt. Danke und tschüss.
Tschüss. Und vielen Dank und viel Spaß in Portugal, ihr Lieben.
Danke.
Danke, dir auch.
Danke, werde ich haben.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Du willst dich gesünder ernähren, langfristig und ohne Jojo-Effekt abnehmen oder einfach mehr über die aktuellsten Foodtrends wissen? Dann bist du genau richtig bei uns. Ich bin Julia Rohrmoser und Co-Hostin von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Ja, und im Podcast bin ich offensichtlich nicht alleine. Mit Achim habe ich einen echten Ernährungsexperten an meiner Seite.
Ja, und gemeinsam erklären wir jeden Donnerstag alles, was du schon immer über gesunde Ernährung wissen wolltest. Ganz einfach zu verstehen, alltagstauglich, aber ganz ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger. Wir beantworten bei ISSO deine Fragen rund um Ernährung.
Brauche ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was ist dran am Hype um Apfelessig? Ist Zucker wirklich so ungesund, wie alle behaupten? Und wie finde ich meine ganz persönliche Abnehmformel? Ihr habt die Fragen, ISSO die Antworten. Und auch mit fragwürdigen Trends und Hype-Wahrheiten räumen wir im Podcast auf. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Warum? Das hörst du bei uns.
Also, weg mit Verboten in deiner Ernährung und hin zu einem gesünderen und genussvolleren Leben. Hör einfach mal rein. ISSO, der Ernährungspodcast mit mir, Achim Sam, jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.